Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format «Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens». Ja, das ist natürlich ein sehr philosophisches Thema und innerhalb von der Philosophie stoße ich immer wieder auch auf die Informationsfelder, die um uns herum sind oder auch in uns drin sind. Und was genau diese Informationsfelder sind und wie wir hier auch Einfluss ausüben können, das möchte ich mit einem besonderen Menschen besprechen, der nicht nur Mönch gewesen ist in seinem Leben. Er war auch Konzertpianist, Schach hat er viel gespielt. Er ist auch Physiker, Quantenphysiker, hat eine Technologie entwickelt, die sich mit Informationsfeldern beschäftigt und deshalb der beste Ansprechpartner, uns hier darüber ein bisschen zu belehren. Ganz herzlich willkommen, Markus Schmicke. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast.
Ja, danke Alexander, grüße dich.
Informationsfelder. Wie würdest du das jemandem erklären, der noch nie was davon gehört hat?
Ja, wir alle kommunizieren ja und Informationsaustausch ist die Grundlage des Lebens. Das gilt nicht nur für uns als Menschen. Wir arbeiten heute sehr viel mit Handys, wir kommunizieren über Computer, wir kommunizieren übers Fernsehen, sondern das gilt schon für die Zelle, auf deren Grundlage das menschliche Leben basiert. Schon die Zelle lebt davon, Informationen mit ihrer Umgebung auszutauschen, sie zu reflektieren und daraufhin zu reagieren. Und deswegen können wir schon rein praktisch sehen, welche große Rolle Information für unser Leben spielt. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, durch die Entwicklung in der Wissenschaft, gerade anfangs des letzten Jahrhunderts, wo neben der Relativitätstheorie auch die Quantenphysik entstanden ist, hat man ein ganz neues Bild von Materie, von dem Stoff, der uns umgibt, von dem Stoff, von dem wir denken, dass wir daraus bestehen, gewonnen und hat gesehen, dass je tiefer man in die Materie eindringt, man geht tiefer als die Ebene der Moleküle, der Atome, der Elementarteilchen, der Energieströme und Vibrationen, aus denen die Elementarteilchen bestehen. Man geht noch tiefer als die Frequenzen dieser Vibrationen, aus denen die Elementarteilchen bestehen, aus denen die Atome bestehen und kommt an einen Urseinsgrund. Das ist der tiefste Bereich, in den die Wissenschaft bisher vorgedrungen ist. Und das ist die Ebene reiner Information, wie sie von den großen Quantenphysikern wie Eugene Wigner, schon Niels Bohr, Werner Heisenberg, das ist jetzt in einer völlig ungeordneten Reihenfolge oder modern Anton Zeilinger mit seinen Experimenten der Quantenteleportation geht. All die kommen zu der Schlussfolgerung, dass diese Welt da draußen besteht eigentlich aus Information.
Und wir haben uns so auf die Materie fokussiert, dass eigentlich diese ganze 96%, die wir nicht sehen, gar noch nicht wahrgenommen haben.
Ja, das hat sicherlich natürlich auch einen Grund, dass wir auf dieser Ebene wahrnehmen, dass uns unser Gehirn also diese Wirklichkeit suggeriert. In einer gewissen Weise ist das ja eine Wirklichkeit, die sehr selektiv ist. Wir nehmen nur einen ganz kleinen Ausschnitt des elektromagnetischen Spektrums wahr. Durch Berührung tasten wir uns mühsam durch die Welt vor. Und das Gehirn berechnet uns daraus wie in einem Navigationssystem eine dreidimensionale Wirklichkeit. Mhm. Und diese dreidimensionale Wirklichkeit wird dann ja so zweidimensional auf unserer Retina abgebildet und von unserem Gehirn eigentlich über einen reinen Informationsfluss. Man muss sich mal überlegen, alles, was unsere Sinne uns an Erfahrung zukommen lassen, wird zunächst mal in einen reinen Informationsfluss in den Nerven verwandelt. Und dieser Informationsfluss, der dann auch noch in einer binären Form in uns vorliegt, entsteht, berechnet das Gehirn sozusagen das, was unser Bewusstsein dann abbildet. Und das Bewusstsein ist ja nur ein winziger, winziger, winziger kleiner Ausschnitt aus all der Information, die uns in unserem Quantengehirn verarbeitet wird. So selektiv, dass man sagen kann, wir sehen nicht mal die Spitze des Eisberges. Also da steckt natürlich System dahinter, das hat sich auch durch die Evolution gegeben, aber es ist wirklich nur eine Oberfläche, eine berechnete Oberfläche einer Wirklichkeit, die viel, viel tiefer geht.
Der Robert Sheldrake nennt ja Felder immer morphogenetischen Felder. Ist das das Gleiche wie Informationsfelder?
Es gibt viele verschiedene Ansätze, die zu dem gleichen Thema hinführen. Mhm. Ich erinnere mich noch wie heute, das muss um das Jahr 2014 herum gewesen sein oder 15. Da hatte ich die große Ehre, den letzten Vortrag in einem wissenschaftlichen Kongress in Deutschland zu halten, wo gerade Rupert Sheldrake vor mir gesprochen hat, Roger Nelson, Dr. Pim van Lommel, also Wissenschaftler aus USA, ja, aus Europa.
Ich war auch da. Da war mal Quantica noch, genau, mag mich erinnern.
Ja, du erinnerst dich ja an diesen wunderbaren Kongress, eine Halle voll mit 400 Gästen, sehr gutes Publikum, aber in der ersten Reihe saß Roger Nelson, der das Global Consciousness Project ins Leben gerufen hat von der University of Princeton. Ja. Und es saß Dr. Pim van Lommel, der die erste große prospektive Studie über Nahtodeserfahrung gemacht hat, publiziert in The Lancet, also der renommiertesten medizinischen Fachzeitschrift. Und daneben saß Rupert Sheldrake. Und das war also sehr spannend für mich, jetzt in einer Stunde die Chance zu haben, Rupert Sheldrake Informationsfeld, zumindest meine Sicht von Informationsfeld und wie das Bewusstsein, das Informationsfeld mit dem Informationsfeld interagiert, darzustellen. Und der Unterschied zwischen uns beiden war, dass ich davon ausgehe, dass das Informationsfeld außerhalb der vierdimensionalen Raumzeit sich befindet, nämlich in der fünften und sechsten Dimension des Informationsraums nach Burkhard Heim. Und dass Rupert Sheldrake immer davon ausging, dass es eigentlich ein an die vierdimensionale Raumzeit angehaftetes Feld ist. Und das war schön von mir. Ein Bekannter von mir hat Rupert Sheldrake nach dem Symposium zum Flughafen gebracht. Und Rupert Sheldrake hat dann zum Ausdruck gebracht, dass er jetzt verstanden hat, warum ich mit mehr Dimensionen an das Informationsfeld heranging. Es hat ihn auch so inspiriert, dass er dann in London zum auch mit dem Time Weaver in Kontakt gekommen ist. Mhm. Also irgendwie scheint die Art und Weise, wie wir mit Informationsfeldern umgehen und sie auch theoretisch betrachten, scheint ihn berührt zu haben.
Mhm. Großartig.
Aber an dich würde ich sagen, ja, diese morphogenetischen Felder oder morphischen Felder sind ja spezifisch auch auf die Biologie ausgerichtet. Und es entspricht diesem Konzept, dass die Zelle schon ein eigenes individuelles Informationsfeld hat, das angehaftet ist an ein globales Informationsfeld, sodass alle Zellen der Welt gemeinsam lernen können. Mhm. Und dafür ist Information da. Das ist ein akkumulativer Prozess, um individuelle Erfahrungen in ein großes Lernfeld hineinzubringen. Mhm. Mhm. Die ganze Welt lernt in einem ständigen Prozess.
Also hinter eigentlich allem, was eigentlich ist, auch im sichtbaren Feld drin, ist eigentlich in der kleinsten, wichtigsten Essenz das, was eigentlich überhaupt die Materie ausmacht, eine Information.
Genau, und dieses Information ist sozusagen ein holographisches Feld und es ist praktisch in jedem Segment der Raumzeit die gesamte Information dieses Universums enthalten. Es ist immer eine Frage, wie die Information aktiviert werden kann. Das heißt, es bedarf eines Schlüssels, den Zugang zu dieser Information zu bekommen, mhm, weil das Informationsfeld ist also nicht in dem Sinne ausgebreitet und verteilt. Auf der Andromeda-Galaxie gibt es andere Informationen im Informationsfeld als hier, sondern das ist holographisch. Das heißt, überräumlich ist unter der Oberfläche der Raumzeit die Information immer enthalten. Und es gibt ja einen Grund, warum ich beispielsweise als ein individuelles Lebewesen nicht direkt mit diesem Informationsfeld verbunden bin, sondern nur mit ganz selektiver Information. Und dieses Abgeschnitten sein von dem allwissenden Informationsfeld, sage ich jetzt mal, ist der Preis für unsere Individualität und für unsere Freiheit.
Ich weiß, was du meinst.
Der Preis, den wir dafür bezahlen, dass wir letztlich ein freies Lebewesen sind in dieser Welt, das sehr selektiv wahrnehmen und auch handeln kann. Das ist unsere Freiheit. Mhm. Wenn wir das Ganze wären und mit dem Ganzen immer in Verbindung stünden, könnten wir nicht so verrückte Sachen machen, wie wir das gerade hier im Guten und im Schlechten, teilweise wirklich im Schlechten auf diesem Planeten gerade tun. Also unser Getrenntsein vom Informationsfeld hat einen Grund. Es hat aber auch einen guten Grund, dass wir uns jetzt in der Ausübung unserer Individualität und unseres freien Willens darum bemühen, uns wieder zu verbinden mit diesem Informationen.
Genau, das musst du mir erklären, wie der Weg dahin ist. Aber ich habe noch eine Frage. Meine Frau hat, wenn sie zum Beispiel auf 100 Meter hinweg einen Menschen sieht, dann hat sie schon ein Bauchgefühl. Und dieses Bauchgefühl stimmt wirklich 100%. Ja, da kann sie mir genau sagen, mit dem darfst du zusammenarbeiten, mit dem nicht. Ich mache was ich will. Aber im Nachhinein merke ich immer, sie hat doch recht gehabt. Ist das auch so ein intuitives Lesen des Informationsfelds von der Person gegenüber?
Ja, und zwar ist der Mechanismus dahinter ein ganz einfacher und der ist eigentlich fundamental für das Verständnis, wie aus dem Informationsgrund der Wirklichkeit überhaupt diese greifbare, dreidimensionale oder vierdimensionale Wirklichkeit wird. Und der Schlüssel ist die sogenannte Quantenverschränkung. Quantenverschränkung tritt auf, beispielsweise im mikroskopischen Bereich, wenn zwei Photonen in einem gemeinsamen Messprozess beteiligt sind oder durch Tunneleffekte und so weiter, wenn immer zwei Teilchen oder mehr Teilchen in einem gemeinsamen Quantenprozess sich kurzzeitig begegnen, sich gegenseitig sehen, das bedeutet in Kontakt kommen, sich sozusagen gegenseitig sehen und sich dann wieder voneinander fortbewegen, dann sind und bleiben diese Photonen für immer quantenverschränkt oder bis diese Information in andere Systeme übergeht. Und wenn sich zwei, in der Quantenphysik ist es so, dass es braucht immer einen Beobachter und ein beobachtetes System. Ja. Wenn Beobachtung stattfindet, in diesem Moment findet eine kurze Quantenverschränkung statt. Und das Gleiche geschieht, wenn sich zwei Menschen begegnen. Und das kann natürlich ein Wahrnehmen aus 100 Meter Entfernung sein oder ein in die Augen schauen. Vor allem der Augenkontakt bedingt ist, dass tatsächlich durch diese Quantenverschränkung zwischen diesen beiden Menschen ein Informationsaustausch stattfindet. Manchmal muss man einem Menschen nur kurz begegnen, ihn kurz sehen und das verändert den Rest des Lebens. Das
ist unglaublich, aber ich habe ihn ja nicht berührt, diese Person, auch nichts gefühlt, sondern das geht ja über Distanzen und diese Quantenverschränkung.
Ganz genau, also ich möchte jetzt nicht tief an dieser Stelle in das Thema der Quantenverschränkung hineingehen. Es gibt die klassische Quantenverschränkung und es gibt die sogenannte generalisierte Quantenverschränkung, die schwächere Bedingungen als die starken Bedingungen der Quantenphysik bedarf, um wirklich zur Verschränkung zu führen. Und in diesem Sinne bedarf es nicht direkt eines physischen Kontaktes, sondern wirklich einer Beobachtung. Und man kann sich auch, manchmal geschieht es, zwei Menschen sehen sich über 100 Meter und sie sehen sich gegenseitig. Mhm. Und in dieser gegenseitigen Reflexion entsteht eine Art Metasystem, in dem sie sich dann bewegen und verbunden sind. Mhm. Ein ganz wichtiges Beispiel aus der Geschichte ist, ich glaube, es war Dante, der auf der anderen Straßenseite ein Mädchen gesehen hat. Irgendwo in Italien. Und diese Beobachtung, vielleicht hat sie ihn nicht mal gesehen. Ja, dieses in Kontakt treten hat sein ganzes Leben visionär beeinflusst. Eine der berühmten Quantenwahrnehmungsverschränkungen der Geschichte.
Ja.
Ihm natürlich die Anima erweckt. Ja, das ist ja durch solche Berührung wird etwas Äußeres ins Innere geführt und etwas Inneres ins Äußere.
Ich glaube, ich kenne schon die nächsten 200 Titel, die ich mit dir dann durchbesprechen werde, die nächsten Sendungen hindurch. Du machst ein Fass nacheinander auf. Ich weiß gar nicht, wo ich weiterfragen darf. Aber gehen wir nochmals ins Informationsfeld. Wenn wir uns ja bewusst, ach, das war es ja noch, genau, der Professor Rack vom CERN in Genf, mit dem hat mir mal erklärt, dass eigentlich die Physik ganz neu geschrieben werden müsste, weil der Beobachter so vieles verändern kann, nur durchs Hinschauen. Das ist, glaube ich, für viele, viele meiner Zuschauerinnen und Zuschauer gar nicht fassbar, was ich jetzt gerade gesagt habe. Wie kann man ein gegebenes physikalisches Ereignis durch die Beobachtung einfach verändern?
Dadurch, dass das physikalische Ereignis, das physikalische Ereignis ist immer, was in der Gegenwart stattfindet.
Ja.
Und der Paradigmenwechsel, der gerade auch jetzt in der Cutting-Edge-theoretischen Physik stattfindet, ist, dass man nicht davon ausgeht, dass es Substanzen gibt, also materielle Teilchen oder Einheiten, die dann miteinander interagieren, sondern dass die Wirklichkeit in Wirklichkeit aus Ereignissen besteht. Und das ist ein komplettes Umdenken. Und das sind Ereignisse für einen Beobachter. Ich sehe etwas, ich höre etwas. Das heißt, es geht weg von einer statischen Wirklichkeit, die dann wieder dynamisch miteinander verbunden wird, sondern die Wirklichkeit besteht aus Ereignissen. Und das ist etwas ganz Besonderes. Es gibt also in dem Moment, wo ich beobachte, erscheint mir eine Wirklichkeit. Und das ist ein Ereignis. Diese Wirklichkeit war aber in der Mikrosekunde vor der Beobachtung noch nicht gegeben. Vorher, wenn wir von Wirklichkeit sprechen möchten, ist das eine andere Wirklichkeit, die aus einer Überlagerung unzähliger Möglichkeiten, letztlich unendlicher Möglichkeiten, des zugrunde liegenden Potenzials der Wirklichkeit besteht. Das wird in der Quantenphysik wird das als die Wellenfunktion bezeichnet, die eine Superposition, also eine Überlagerung aller Möglichkeiten mit einer entsprechenden Wahrscheinlichkeitsbewertung ist. Und erst wenn man das beobachtet, also wenn jemand dadurch ein Wissen, eine Erkenntnis erfährt, erst dann wird aus der unzähligen Anzahl
von Möglichkeiten
eine Möglichkeit, die jetzt zur Wirklichkeit generiert. Ja, man könnte sagen, das Potenzial degeneriert zu einer Möglichkeit, zu einem faktischen, aber ich würde sagen, das Faktische ist mehr als 1000 Möglichkeiten. Das heißt, es generiert eine dieser Möglichkeiten und die ist in diesem Moment die Wirklichkeit und im nächsten Moment schon nicht mehr. Das heißt, wir können kein Ereignis festhalten, sondern wir leben von Ereignis zu Ereignis und diese Ereignisse sind eigentlich nur verbunden durch ein Aufschäumen eines Wahrscheinlichkeitsraumes, eines Möglichkeitsraumes. Das heißt, zwischen zwei Ereignissen besteht die Wirklichkeit nicht aus einer Linie, die miteinander verbindet, sondern aus dem Entfalten all der Möglichkeiten, die sein könnten. Und erst mit der nächsten Beobachtung wird wieder eines real. Und es ist ein ganz anderes Weltbild. Man kann sich das richtig vorstellen, wie man in seinem Bewusstsein, und eigentlich letztlich ist das Bewusstsein, besteht aus diesen Ereignissen. Das heißt, das Bewusstsein ist nicht etwas, das die Ereignisse wahrnimmt, sondern Bewusstsein ist selber Ereignis. Und dieses Ereignis findet in unserem Falle eben nicht nur einmal statt, sondern 2, 3, 4, 5 Mal in einer großen Geschwindigkeit zwischen zwei bewussten Ereignissen, deren Verlauf letztlich den Strom meines Bewusstseins bilden. Zwischen zwei solcher Bewusstseinsmomente liegen ca. 25 Millisekunden. Das heißt, pro Sekunde, das ist ein mögliches Modell, gibt es 40 Bewusstseinsmomente, die uns wie in einem Film, wie ein Kontinuum erscheinen. Aber Bewusstsein ist genau wie Materie keine Substanz oder irgendeine mystische Substanz, sondern Ereignisse.
Wie kriegen wir jetzt, oder auf was müssen wir darauf achten, jetzt mit unserem eigenen Bewusstsein, wenn ja das Ziel im Sinn des Lebensfindung darin bestehen sollte, dass wir eigentlich wieder ins Ganze reinkommen und aus der Individualität ins Ganze zurückkommen? Wie soll ich eigentlich da mit meinem Bewusstsein umgehen oder mit meinen Gedanken?
Naja, das ist ja eine ganz spannende Reise, auf der wir uns als Individuen befinden, aber auch als Menschheit. Und wir wissen, woher wir kommen. Wir kommen letztlich aus der Einheit. Das Bewusstsein kommt aus der Ureinheit des Unbewussten. Das kann man wunderbar nachvollziehen, wenn man die Ursprungsgeschichte des menschlichen Bewusstseins von Erich Neumann liest oder andere Werke, die dazu geschrieben wurden. Das menschliche Bewusstsein in seiner Entwicklung individuell vom Säugling bis zum erwachsenen Menschen oder von den Ursprüngen der Menschheit zu der jetzigen Differenzierung des Bewusstseins ist ja eine Entwicklung aus der Einheit heraus in diese Differenzierung, die wir jetzt haben. So, wo geht die Reise hin? Geht die Reise wirklich einfach nur zurück zur Einheit, wo wir herkommen? Nein, das glaube ich nicht. Das wäre zu einfach. Es gibt auch keine Hinweise dafür. Es geht in eine Zukunft, die offen ist, in der wir auf der einen Seite diese Einheit in uns tragen, weil das ist unsere Erfahrung als ein Säugling. Die Einheit mit der Mutter, bevor wir geboren wurden, diese Einheit ist eine Erfahrung, die wir tief in uns als Emotion tragen, als Erfahrung, und gleichzeitig, die wir in unseren ältesten Gehirnschichten auch abgespeichert haben. Diese Einheit, aus der noch die Menschheit kommt, bevor das Magische und dann das Mythische und dann das rationale Bewusstsein kam. Das heißt, wir kommen aus der Einheit und die Zukunft ist offen. Was machen wir da draus? Und ich denke, die große Aufgabe besteht darin, unser Bewusstsein, was zurzeit in der Dualität, das heißt in der Zweiwertigkeit stecken geblieben ist, weiter zu differenzieren und in dieser Differenzierung gleichzeitig die Einheit zu integrieren. Und das ist ein Paradoxon, das wir zu lösen haben. Ein großes Paradoxon, das alle alten Kulturen schon gesehen haben, auch die europäische Alchemie. Mhm. Es geht in die weitere Differenzierung vom zweiwertigen Bewusstsein bis ins vierwertige Bewusstsein. Und diese Vierheit gilt wieder als die Einheit. Das steht hinter den Hexen einmal eins, das steht hinter den großen Visionen von Carl Gustav Jung, Johann Wolfgang von Goethe. Das steht aber auch hinter den Visionen des Tao. Schaut euch mal das Tao-Symbol ein. Das hat vier Elemente. Es hat die schwarze und die weiße, Yin- und Yang-Seite, die ineinander fließen, und die beiden Punkte. Und in dieser Viererkomplexität wird die Einheit des Tao wiederhergestellt. Ich könnte jetzt Beispiel aus der indischen Tradition geben. Und das ist gerade das Spannende. Die Zukunft ist offen. Da spreche ich wieder mit Karl Friedrich von Weizsäcker und seiner philosophischen Tradition. Ich glaube an eine offene Zukunft. Und dass das, was daraus wird, und das ist ja das Tolle, hat es noch nie gegeben. Wir brechen also wirklich wie in Star Trek, brechen wir zu neuen Ufern, nicht nur des Universums, neue Galaxien auf, sondern es entstehen neue Bewusstseinsräume, individuell und kollektiv, die es noch nie gegeben hat.
Und ich denke, also wenn ich das so interpretiere, ist es eigentlich, es gibt nicht in dem Sinn was Gutes und was Schlechtes, was einer machen tut, sondern eigentlich alles, was er tut, ist eine Möglichkeit und eine Erfahrung.
Ich bin der Meinung, dass es trotz dieser trotzdem, was du gesagt hast, einen klaren ethischen Standpunkt gibt. Mhm. Und das ist die besondere Aufgabe des Individuums in diesem unendlichen Potenzial der Möglichkeiten, wo man hier was Gutes tut und hier das Gegenteil davon tut oder einem Menschen schadet. Ja? Hier hat man ist die Maxime des Handels, einem anderen Menschen zu nützen, ihm zu helfen aus Liebe. Und hier ist die Maxime des Handels Eigennutz. Und wenn es notwendig ist, auch auf Kosten des anderen. Das sind ja unterschiedliche Motive. Und entscheidend ist, wenn man in diesen Ozean der Möglichkeiten hineintaucht, in ein erweitertes Bewusstsein, dass man seinen starken individuellen ethischen Standpunkt behält. Und der ist durchaus auch unterscheidend, der ist durchaus auch wertend. Und diesen individuellen Standpunkt, den hat bisher immer das Kollektiv geformt. Man darf das und das darf man nicht. Das ist gut und das ist schlecht. Das ist die kollektive Definition von Ethik. Aber die neue Ethik, und das geht auch zurück auf ein Werk von Erich Neumann, mag darin bestehen, dass die Menschen diese Werte und diesen ethischen Standpunkt, den wir brauchen, den wir dringend brauchen, aus dem inneren Wesenskern heraus entwickeln. Das ist ein Experiment und das geschieht gerade. Und wir gehen weg von der sich historisch entwickelnden relativen kollektiven Ethik, wo man schon mit der Ethik seiner Eltern nicht mehr klarkommt. Und das ist ein dialektischer historischer Prozess. Wir können diesen großen Schritt der Bewusstseinserweiterung nur tun, wenn wir eine individuelle Ethik, eine spirituelle Ethik entwickeln.
Ich weiß.
Aber die ist wichtig. Deswegen bin ich dagegen jede Art von Relativismus, denn für den Standpunkt der individuellen Ethik gibt es keine Relativität.
Markus, danke ganz herzlich für diese lehrreiche halbe Stunde. Ich hoffe, ja, es ist schon wieder durch. Ich weiß, du bist gerade warm gelaufen. Wir müssen dranbleiben und mit deinem Einverständnis vorausgesetzt würde ich den Zuschauern gerne ankündigen, dass wir regelmäßig solche Lehrhalbenstunden machen, wo wir so tief in die philosophischen Themen eintauchen mögen. Denn ich kenne niemanden, der so viel Basiswissen hat wie du, der das einfach so eindrücklich vermitteln kann, sodass wir alle einfach nur staunen dürfen.
Alexander, ich sehe das anders. Es hängt immer vom Gesprächspartner ab. Und was wir hier eigentlich machen, ist ein Dialog. Das heißt, wir arbeiten uns gemeinsam vor, wir tauschen Gedanken aus und stoßen dann vielleicht auch mal in Bereiche hervor, die für die Menschen wirklich interessant sind. Also solche Gespräche finde ich sehr inspirierend.
Ja,
sehr
danke, danke. Dann hoffe ich, dass ich weiterhin auf dich zählen darf und unseren Zuschauerinnen hier ankündigen darf, dass wir den Markus Schmicke auch regelmäßig auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ihnen vermitteln dürfen, sodass wir alle wirklich, sage ich immer wieder, Seelenfutter kriegen, philosophische Ansätze, wo wir dann beim Schlafen nachdenken können, überlegen können, philosophieren können für uns selber, um zu sehen, ja, dass die Welt doch viel größer ist, als wir immer gedacht haben oder geglaubt haben oder gehört haben, wie klein sie sei. Nein, sie ist riesig. Wir sind ein großartiges Geschöpf und möchte mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, liebe Zuschauer, und ganz besonders natürlich auch bei meinem Gast, lieber Markus Schmicke. Viel Erfolg weiterhin. Bleib gesund, sei fit und stark und lass uns einfach noch ganz viel teilhaben an deinem Wissen. Herzlichen Dank.
Danke, Alexander.
Alles Gute und auf Wiedersehen miteinander.